Ja, nee, Schaffner sagt, auf keinen Fall Fahrräder mitnehmen, no go. Also nur ihr beide, wir können auch keine Viererkabine mieten, diese Schlafwagen. Dorms und die Fahrräder dann da irgendwie verstauen. Wir können nur für zwei Personen, zwei Menschen buchen und keinen großen Stauraum. Ne? Und oh, das war ein Drama. Und dann haben wir, es blieb uns nichts anderes übrig. Wir haben dann einfach gesagt, okay, alles auf eine Karte. Wir nehmen die Fahrräder jetzt so gut es geht auseinander. Also Reifen ab und Lenker und was weiß ich, haben das dann alles in so, ich war auf dem Bild, in so Ikea-Tüten verstaut und schwarzen Säcken und zusammengeklebt, also dann auch für die letzten Leute, die da irgendwie, was weiß ich, ihren Umzug 2000 Kilometer planen. Und ja, haben dann, unser Glück war, dass eine Schulklasse an dem Tag auch abends damit gefahren ist, und dann haben wir uns da reingemischt, sind halt so, ich sag mal, da drin verschwunden in dieser Klasse, haben dann ganz schnell unser Abteil aufgesucht, hatten zum Glück niemanden, der in diesem Abteil war, haben die Fahrräder oben auf die Betten gelegt, verstaut, da war dann noch so ein bisschen Stauraum, und haben uns unten hingesetzt. Und dann kam er rein und alles war cool. Und dann hat er aber im letzten Moment nach oben geguckt und hat diese Fahrräder gesehen. Ne? Und dann wollte er uns rausschmeißen.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Folge 124 und tatsächlich auch nur die zweite Folge, die im November online gegangen ist. Ich habe keine Ausreden dafür, außer dass ich einfach extrem viel zu tun habe, und es tut mir furchtbar leid, dass ich euch alle so hängen lasse und dass ihr wahrscheinlich schon ganz andere tolle Podcasts gefunden habt, die euch die Zeit am Morgen auf dem Weg zur Arbeit oder auf euren Reisen irgendwie füllen, und ich werde versuchen, euer Vertrauen wieder zurückzugewinnen und ein bisschen regelmäßiger wieder was hochzuladen. Wahnsinnig viel zu tun. Ich habe meinen Kopf gerade an Drausgänger ausgeliehen, und Off the Path bleibt er so ein bisschen auf der Strecke liegen. Wir schaffen es nach wie vor noch, ganz viele tolle Beiträge hochzuladen, aber der Podcast, ja, der leidet ein bisschen darunter, und wir arbeiten daran, dass es besser wird. Also entschuldigt mich, es sollte jetzt vielleicht ein bisschen besser wieder gehen. Wir haben uns einen kleinen Plan gemacht, wir haben ein paar Folgen aufgenommen, voraufgenommen, und ja, es kommt jetzt wieder was ganz Tolles. Ein kleines Zeichen dafür, wie verplant und wie viel wir gerade zu tun haben, ist natürlich auch diese Folge mit Matthias, der mit dem Fahrrad durch Osteuropa gereist ist. Eine ziemlich coole Story. Aber ihr werdet sofort erkennen, ganz am Anfang, in der ersten Minute schon, reden wir über diesen unglaublich grandiosen Sommer. Und entsprechend haben wir diese Folge halt eben auch vor, ja, von einer Weile, schon ein bisschen länger her, aufgenommen. Denn heute Morgen waren minus 8 Grad hier in Garmisch-Partenkirchen. Also nicht mehr so warm wie ja, an dem Tag, als wir diese Folge aufgenommen haben. Aber es warten eine tolle Stunde auf euch mit tollen Insights von Matthias, der, wie gesagt, mit dem Fahrrad durch Europa gereist ist. Und alle Infos zu dieser Folge findet ihr natürlich unter www.offthepath.com/Folge124 für die 124. Folge. Ja, wie frustriert der ein oder andere ist, dass ich nicht mehr so viele hochlade, merkt man tatsächlich an den Bewertungen des Podcasts. Ich habe tatsächlich so ein, zwei Ein-Sterne-Bewertungen bekommen, weil der ein oder andere so ein bisschen mir damit sagen wollte, dass ich doch mal bitte ein bisschen hinne machen soll. Und hat aber ehrlich gesagt nicht so wirklich viel geholfen, weil ich habe sie gerade eben erst gesehen. Ich schaue mir diese Bewertungen nicht jeden Tag an. Tut mir furchtbar leid. Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Ich verstehe, ich kann das wirklich verstehen, die Enttäuschung, wenn man halt irgendwie so eine Routine hat, dass wenn dann irgendwie ein Podcast eingestellt wird, der wurde ja eigentlich eingestellt, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft, weil ich gerade ein bisschen andere Dinge zu tun habe. Aber ja, lasst euch gesagt haben, dass wir hart daran arbeiten. Wir hatten ein paar Veränderungen, die wir so durchleben mussten. Aber wir haben jetzt wieder so ein ganz gutes System, und jetzt sollte das hoffentlich alles klappen. Genau. Diese Woche kommt jetzt also. Wir haben jetzt übrigens so gemacht. Also für die nächsten, also für den Rest des Jahres habe ich eigentlich schon alle Podcasts jetzt eigentlich fertig. Das heißt, ihr könnt euch auf ein paar echt tolle Folgen freuen. Auch zum Beispiel mit Freddy, mit dem habe ich eine sehr, sehr coole Folge über das Leben als Nomade, als Hobo in den USA aufgenommen und da kommen noch ein paar echt coole Geschichten. Also da könnt ihr euch jetzt wirklich drauf freuen. Und wir haben jetzt mal so geregelt, dass wir jetzt einfach alle zwei Wochen eine normale Folge, also ein Interview machen. Und ich habe noch ein paar Abenteuerhappen aufgenommen von Spanien. Da kommt eigentlich noch was. Ich hatte euch ja versprochen in der letzten Folge, dass ich mal so eine Folge, so eine Abenteuerhappen-Folge, aus der Ich-Erzählung mal so aufnehme über diese ganze Erfahrung mit dem Einbruch und was eigentlich danach so passiert ist. Also wir haben jetzt tatsächlich Geld zurückbekommen von einer Versicherung, tatsächlich aber auch nicht für alles. Ein paar so lustige Geschichten, die dann im Nachhinein so entstanden sind, also die jetzt im Nachhinein lustig sind. In dem Moment, als ich sie durchleben musste, waren sie ja nicht so lustig. Ich musste zum Beispiel meinen Pass abgeben und meinen Namen ändern. Also ich habe jetzt einen anderen Nachnamen als vorher. Einfach, das sind so Dinge, die jetzt durch diesen Einbruch aufgekommen sind, weil auf einmal ein Mitarbeiter vom Einwohnermeldeamt es ein bisschen genauer genommen hat als seine ganzen Kollegen die letzten 30 Jahre. Und es ist einfach so unglaublich crazy, wie viel das alles gekostet hat und wie viel Zeit und so weiter. Und darüber hatte ich ja schon mal gesagt, das habe ich ja schon Anfang des Monats gesagt, werde ich mal eine Folge aufnehmen, die, glaube ich, ganz lustig sein könnte. Wo man sich vielleicht auch manchmal denkt, so Alter, wo leben wir überhaupt, dass es so weit kommen kann und was macht man in solchen Situationen? Also genau, dazu bald mehr und wie gesagt, jetzt geht es erstmal um diese Folge mit Matthias und alle Infos dazu, das habe ich auch schon gesagt, www.offthepath.com/Folge 124 und ich würde mich natürlich wirklich, wirklich freuen, auch wenn ich es vorhin so abgetan habe, als wenn es nicht so schlimm wäre, wenn der ein oder andere vielleicht eine Minute Zeit hat und eine Bewertung für diesen Podcast abgibt und im Idealfall keine schlechte, sondern eine gute. Das würde, natürlich freut mich das. Das ist halt irgendwie so, jetzt kommt die Post. Die beste Art und Weise, wie man uns quasi zurückzahlen kann, das freut uns natürlich immer, immer sehr. Ganz genau. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein in diesen Podcast und ganz viel Spaß.
Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Matthias.
Ja, hallo, guten Morgen.
Schön, dass du da bist, am heißesten Tag des Jahres.
Ja, Wahnsinn, hein? Der Sommer ist krass, auf jeden Fall.
Es ist wirklich sehr, sehr krass. Heute soll es 40 Grad werden.
Ja, heftig.
Und ich stehe hier gerade im Lager und schwitze mir jetzt schon einen ab. Ich weiß gar nicht, wie das heute werden soll.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich fahre später wahrscheinlich noch zum Strand. Wir leben jetzt hier in Schwerin, das ist ganz oben im Norden. Haben damals auch in Bayern gelebt, in München besser gesagt. Da war es natürlich, ich sag mal, tendenziell immer sehr gutes Wetter. Hier oben immer ein bisschen risikobehafteter, aber der Sommer hier ist Wahnsinn. Also seit Mitte April, kannst du sagen, ist es hier durchgehend warm, dann wird es heiß, fast kein Regen, also
ja, das ist echt, also ich finde es ziemlich krass dieses Jahr. Also im Vergleich zu letztem Jahr, also wir haben ja letztes Jahr haben wir ja quasi hauptsächlich in Hannover verbracht und meine Erinnerung an Hannover war schlechtes Wetter.
Ja, ja.
Und ich höre aber die ganze Zeit aus Hannover nur, bisschen Regen wäre geil.
Ja, krass. Das ist wirklich eine krasse Trockenheit hier. Also
ja, du lebst da oben in Schwerin.
Genau, wir sind jetzt dieses Jahr hier hingezogen. Also wir waren 3 Jahre auf Weltreise, meine Freundin und ich. Wir sind damals 2015, also wir haben mehrere Jahre in München gelebt und sind dann, ja, haben dann irgendwann der Stadt den Rücken gewendet. Super schön da, aber irgendwann war es mal Zeit für was Neues. Ja, und dann haben wir uns aufgemacht, ging los mit der Radreise, über die wir gleich so ein bisschen reden und dann kamen wir zurück. Dann haben wir nochmal da kurz so ein bisschen ein, zwei Monate in München verbracht. Und sind dann aber auch wieder weiter und ja, aus den geplanten 4 Monaten wurden irgendwie 3 Jahre, also das hätten wir auch nicht gedacht.
Das ist cool.
Ja, genau. Und jetzt sind wir dann aber letztes Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres, haben wir dann irgendwie das Bedürfnis mal wieder gehabt nach einer Homebase. Das ist ja klar, du brauchst immer irgendwie, oder ich zumindest, das krasse Gegenteil. Das heißt, wenn du die ganze Zeit in so einer Routine bist, hast mal wieder Lust auszubrechen und wenn du dann aber diese Freiheit hast und diese zu lange hast.
Wenn diese Freiheit auch wieder Routine wird.
Genau. Also es wird alles immer irgendwie Routine und das ist so ein bisschen der Zeit der Feind. Der Feind der Zeit, meine ich. Und dann haben wir uns irgendwie gesehen und hat uns hier oben hin verschlagen. Also das ist ihre Heimat, mir hat es auch ganz gut gefallen hier und das ging dann auch los mit einem ziemlich krassen Winter. Also normalerweise für die Region hier oben auch nicht so heftig. Normalerweise, wir hatten teilweise minus 20 Grad über Tage, Wochen. Das ist eine 7-Seen-Stadt. Es gibt sogar 10 Seen eigentlich. Aber die Seen waren zugefroren, konntest hier wirklich Schlittschuh laufen, Eishockey spielen und das über Wochen. Also super saisonal dann auch hier oben, jetzt mit dem heißen Winter, Sommer.
Das. Ja, ja, klar. Schwerin hat ja auch dieses schöne Schloss. Da ist ja auch der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, ist das, ne?
Genau, genau, ja, ja. Aus dem, das Schloss sehen wir direkt aus dem Fenster hier. Also, wir wohnen direkt am Schlossgarten. Sehr schön, ja.
Ja, 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 ich war auch schon mal in Schwerin, hat mir ganz gut gefallen. Ja. Allgemein finde ich die Gegend da oben eigentlich auch sehr schön. Also, die ist auch sehr unterschätzt in Deutschland.
Genau, unterschätzt das richtige Wort, ja.
Da wird immer nur drüber nachgedacht, wenn irgendwie wieder irgendwelche Wahlergebnisse heiß diskutiert werden. Aber dass es da doch irgendwie ganz schön sein kann und irgendwie sehr viel Platz auch ist, da denken wenige drüber nach.
Genau, genau. Also die Natur wahnsinnig. Also das ist auch Land der 1000 Seen. Und was ich hier echt liebe ist, es sind ehrlich gesagt sogar 2200 Seen. Aber die werben halt mit Land der 1000 Seen. Also auch ein völliges Understatement. Aber du hast wirklich Platz hier, also im Vergleich zu München, Beispiel Englischer Garten, warst du bestimmt selber schon mal, du sitzt halt, es ist alles voll, gerade am Wochenende. Und hier hast du auch viele, also mit dem Schlossgarten zum Beispiel, und du sitzt da und du hast wirklich Platz, es ist kaum irgendwer in der Nähe und du hast richtig Ruhe. Also ganz anderer, ganz großer Unterschied.
Ja, ja. Tatsächlich war ich noch nie im Englischen Garten. Ach so. Ich kenne München eigentlich gar nicht mal so gut, obwohl ich 4 Jahre früher mal in Bayern gelebt habe, gar nicht mal so weit weg von München und jetzt auch wieder in Bayern, aber München ist immer so rein, raus, arbeiten, wieder raus.
Genau,
und,
ja.
Aber ich kenne die Bilder und ich kenne die Geschichten. Wie voll es da dann ist, sobald die Sonne halt ein bisschen rauskommt. Bevor wir auf deine Radreise oder eure Radreise zu sprechen kommen, möchte ich mal kurz über dieses Thema sprechen. Also ihr wolltet 3 Monate raus und das ist dann quasi diese Reise gewesen, über die wir eigentlich sprechen wollten oder wollen. Mhm. Und dann seid ihr zurückgekommen, habt gedacht so, nee, ich brauche noch mehr Zeit und seid nochmal los. Oder war das geplant, dass ihr nochmal losgeht?
Nee, geplant war es nicht. Also genau, wir wollten einfach so den Sommer, also wir hatten dann unsere Jobs gekündigt und haben dann irgendwie so einen Plan gemacht. Ganz hauptsächlich haben wir gedacht, geht es nach Asien, so sag ich mal, wie viele es machen, Backpack, Handgepäck, los. Und aber irgendwie waren wir beide nicht ganz angetan, beziehungsweise haben wir immer so ein bisschen wieder uns gefragt, ist das das Richtige? Und ja, dann irgendwie sind wir darauf gekommen. Das kam darauf, dass wir im Sommer zuvor in München, beziehungsweise in Bayern viel mit dem Fahrrad unterwegs waren, aber immer nur so Kurztrips, 2-3 Tage, ne? Und dann haben wir eben gesagt, Fahrrad verreisen. Haben wir beide noch nie gemacht. Ein ganz neues Kapitel für uns. Aber irgendwie waren wir sofort Feuer und Flamme, haben beide irgendwie gemerkt, oft ist es ja, dass der eine zum Beispiel mehr oder überzeugter ist als der andere, aber da haben wir wirklich beide gemerkt, ja, das passt, das hört sich gut an. Und uns war halt auch wichtig, wir wollten fernab der Masse unterwegs sein und Osteuropa hat uns irgendwie auch sehr gereizt. Ne? Also das waren so die 3 Komponenten, die dann am Ende dazu geführt haben. Ja, und dann 4 Monate später, wir wollten am 30.07. wieder da sein, September, Entschuldigung. Und da waren wir dann auch wieder da, aber irgendwie dann passend zum Winter, ist dann auch nicht der perfekte Zeitpunkt, um zurück nach Deutschland zu kommen, haben wir irgendwie gemerkt, ach, nee, und der München-Drops war dann irgendwie auch gelutscht und dann haben wir die Wohnung nochmal weiter untervermietet. Ja, und dann sind wir in Europa noch ein bisschen rumgereist, also das ganze Jahr dann darauf. Und im Oktober darauf das Jahr sind wir nach Neuseeland gegangen, 7 Monate, kamen dann wieder, sind dann danach auf dem Balkan nochmal, also in die Ex-Jugoslawien-Region, mehrere Monate über den Sommer. Und dann kam der Winter, das war quasi das dritte Jahr dann. Und dann sind wir, ja, dann hatten wir wieder irgendwann dieses Bedürfnis, so mal wieder niederlassen. Deutschland kann es auch wieder sein und ja, dann sind wir quasi in Schwerin angekommen. Ne?
Also im cool.
Schnelldurchlauf.
Ja. Aber das ist halt eben so das, ne? Wenn man halt einmal diese Freiheit hat, und das ist das, was die Leute immer so würde ich sagen, unterschätzen und auch nicht bedenken, sondern das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, wenn man es nicht einmal erlebt hat, dass wenn man ein Dauerreisender ist oder wird, dass es dann irgendwann doch ganz schön sein kann, auch wieder eine Homebase zu haben.
Genau, genau. Und man irgendwie auch so dieses Gefühl, wie auch vorher in München, also nicht, man kann sagen, man kann aufhören, wenn es am schönsten ist, klar. Aber ich bin auch gerne ein Typ, der macht Sachen so lange, bis es mir zum Hals raushängt, klingt jetzt derbe. Aber dann ist es auch wieder Zeit, dann ist es die richtige Zeit, was anderes zu machen. Und das hat 3 Jahre gedauert. Also ich war immer schon gerne auf Reisen und habe auch Tourismus-Hintergrund und so. Aber da war dann wirklich auch der Zeitpunkt, wo ich sagte, so, jetzt habe ich wirklich alles da mich ausgelegt quasi, oder wir haben alles mitgenommen und jetzt haben wir beide Bock, jetzt haben wir beide das Bedürfnis, wieder was anderes zu machen. Ja, hat 3 Jahre, wie gesagt, gedauert, aber das planen wir noch, das kann man auch nicht planen. Also
Nee. Aber so ist, das ist das Faszinierende daran. Es ist, also erstens ist es ganz normal, was ihr da so gemacht und erlebt habt. Das ist also ich empfinde es als, wenn ich mich so umschaue, ist das Resultat von sehr, sehr vielen Leuten, von den meisten.
Ja, genau.
Die reisen los und dann ist das alles ganz toll und alles ganz, das ist ganz aufregend und irgendwann wird diese Aufregung, die stillt sich und dann wird das zum Alltag. Das hört sich irgendwie total krass an, wenn der Alltag, der eigentliche Alltag zurzeit so das Arbeiten ist und dieses Pendeln und irgendwie dieser Trott, in dem man sich seit Jahren befindet, dann kann man vielleicht nicht verstehen, dass Reisen irgendwann Alltag werden kann und dass dieses aus dem Rucksack leben und die Location wechseln und so irgendwie alltäglich sein kann und auch Routine. Mhm. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht da drin steckt.
Genau.
Oder es einmal erlebt hat. Aber ich finde einfach das Krasse daran, bevor ich auf deine Reise eigentlich zu sprechen komme, ist, dass das der Mensch einfach so ist. So tickt der Mensch. Der ist einfach so, meiner Meinung nach, vielleicht auch ein bisschen unfair, weil er nie zufrieden ist. Kannst du das bestätigen?
Ja, ja.
Oder kannst du das?
Oft, also man will dann immer das, was man nicht hat. Und so geht es dann manchmal ein Leben lang. Das war aber, glaube ich, auch die größte Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass man wirklich im Moment noch mehr ankommen. Also ich dachte schon immer, ich lebe es ja im Moment, aber irgendwie hat mir das nochmal gelehrt, so wirklich genieß den Tag, die Zeit, den Moment, weil du weißt irgendwann, du sehnst dich oft nach Sachen, die du dann nicht hast. Also wie gesagt, ein festes Zuhause oder eine andere Location oder ein sozialer Freundeskreis, auch immer finde ich sehr wichtig, was man dann auf Reisen immer nicht hat oder sehr objektiv der allgemein. Aber ja, man hat immer so eine, wie soll man sagen, manchmal ist man immer nicht zufrieden und denkt so, ja, komm, das wäre jetzt schön, aber man sollte immer mehr das.
Aber das Ding ist, sobald man es hat, dann möchte man was anderes haben.
Genau.
Dann wird dieses Verlangen nach etwas von einem anderen Ding, Gegenstand, Menschen, Gefühl belagert. Also dieses Streben nach mehr, das ist immer da. Also, weil man, ja, man füllt das eine Loch und ein neues entsteht quasi.
Ja, genau, so sieht es aus.
Also jedes Mal. Und so, wenn das einmal bewusst ist und weiß, wie man damit umgeht, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser kontrollieren und sagen, okay, also ich muss diesem Gefühl jetzt nicht nachgeben und ich muss dieses Loch jetzt nicht stopfen, weil ich weiß, dann kommt das nächste. Ja. Das nächste könnte teurer sein.
Ja, genau. Und ich denke auch mittlerweile immer irgendwie die richtige Zeit kommt. Also zwar hat man jetzt so manchmal das Bedürfnis, oh, das wäre mal wieder schön. Ich habe jetzt auch, mittlerweile denke ich auch nächstes Jahr, vielleicht mal wieder eine größere Reise zu machen, obwohl ich hier gerade erst ankomme. Aber dann denke ich mir, mach damit keinen Stress, Junge, keinen Druck. Das kommt zur richtigen Zeit. Es kommt einfach. Warte drauf und irgendwann bist du ready und dann kommt's und solange genießt du die Zeit mit dem, was du gerade machst. Also,
ja. So ist recht, so ist meiner Meinung nach richtig. Matthias, du bist vor 3 Jahren dann quasi halt aus München dann los mit deiner Freundin und hast gesagt, also ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich möchte was anderes machen. Da habt ihr euch für diese Fahrradtour entschieden.
Genau.
Und diese Fahrradtour hat euch irgendwie über den Donauradweg Richtung Osten geführt. Ist das richtig?
Ja, ich habe den letzten Satz nicht verstanden.
Sorry. Ich bin noch da.
Okay, gut. Da war wohl ein Verbindungsfehler.
Richtung okay. Osteuropa. Also Richtung Osteuropa seid ihr. Warum habt ihr euch dafür entschieden, in die Richtung zu fahren? Und wie kamt ihr auf die Idee, eine Fahrradtour zu machen überhaupt? Also du hast ja gesagt, ihr habt sowas noch nie gemacht. Also wo war der Initialgedanke, wo kam der her?
Genau, also das war eigentlich so, dadurch, dass wir halt gerne draußen sind, beide, auch so Sommerkinder, und die letzten Jahre in München oder in Bayern halt immer auch viel Rad gefahren sind, wie gesagt, diese Tagesausflüge zu den Seen, immer mal wieder hier und da geschlafen und übernachtet, aber ganz kurze Trips waren das. Das hat uns irgendwie gefallen, beziehungsweise ist uns das im Kopf geblieben und dann sind wir von dieser Asien-Geschichte schnell weg und haben gedacht irgendwie, ja, wollen wir das mit dem Fahrrad machen? Ja, auf jeden Fall, aber wie? Und wir haben null Ahnung gehabt, keine Erfahrungen, kannten auch jetzt nicht wirklich irgendwen, der das schon mal gemacht hat und haben dann uns erstmal hingesetzt und recherchiert und das Ganze quasi evaluiert und gesagt, ja, macht das überhaupt Sinn? Ist das für uns realistisch, die keine Fitness, keine Erfahrung haben? Aber irgendwie haben wir gedacht, okay, mit Mut passieren die besten Geschichten und lass es einfach mal versuchen. Und für Osteuropa haben wir uns entschieden, weil wir vor allem so ein bisschen fernab der Masse reisen wollten. Also klar, man hätte jetzt auch Westeuropa wählen können, Irland. Also es gibt tausend schöne Destinationen gerade für Radreisen. Aber das sind alles auch so Radfernwege und Routen, die, ich sage jetzt nicht überlaufen, aber die schon frequentierter sind. Also da hinten war es noch so ein bisschen unentdeckt, unentwickelt oder unentwickelt auch vielleicht das falsche Wort, aber einfach noch so ein bisschen fremd auch für uns. Obwohl wir halt auch schon in Osteuropa viel waren, aber mit dem Fahrrad ist es ja nochmal was ganz anderes. Du bist mit, weiß nicht, 15 km/h Durchschnittstemperatur unterwegs, ist die optimale Geschwindigkeit, um bewusst zu entdecken und zu erleben. Und gerade da hinten alles noch so ein bisschen authentisch, echt, unberührter, vom Tourismus noch nicht heimgesucht oder vom Massentourismus. Ja, und dann stand irgendwann fest, okay, Region stand fest, Transportmittel stand fest. Und dann ging es eigentlich los, wie wir das Ganze planen. Also wir sind dann, in München gibt es die Free, das ist so eine Reisemesse. Da sind wir erstmal hin, das ist halt auch viel mit Aktivreisen, also Fahrrad war auch gut vertreten. Da haben wir uns dann erstmal so ein bisschen über das Equipment informiert, Kostenfaktor, was kann es kosten, was braucht man alles, was braucht man nicht, also was ist überflüssig, weil viel wird ja auch verkauft an Unwissende. Und ja, haben uns da erstmal so ein erstes Bild gemacht. Dann bin ich nochmal im März zu ITB gefahren und habe da so vor allem, sage ich mal, die Region abgecheckt, also gerade auch Höhenmeter. Also wir wussten ja, wir wollten irgendwie, dadurch, dass wir Anfänger waren, jetzt nicht da die ganze Zeit über die Berge fahren und habe versucht, so ein bisschen so eine Route zu entdecken. Und dann sind wir auf der ITB auf das sogenannte Danube Competence Center. Das ist halt die DMO, also Destination Marketing Organisation von der unteren Donau, also alles ab Wien runter gestoßen. Ja, und da sind wir dann gleichzeitig auf den Donauradweg gekommen. Und der heißt dann auch Eurofilo 6. Also Eurofilo sind Radwege in Europa, die durch ganz Europa gehen. Und der Eurofilo 6 geht quasi von Frankreich, von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer. Und ab Deutschland ist er halt vor allem der Donauradweg. Ja, und dann haben wir uns das alles mal so ein bisschen zu Hause angeguckt, haben YouTube-Videos geschaut von Bloggern und Leuten, die das gemacht haben und Erfahrungsberichte gelesen, viel recherchiert und dann stand es für uns fest. Also das wird es werden und da waren wir wirklich Feuer und Flamme sofort. Also das war dann wirklich der Perfect Match, sag ich mal. Wo wir wussten, so, jetzt ist mal die Frage, wann fahren wir los, ne? Das war quasi die Vorbereitung.
Ja, cool. Also von dem Donauradweg habe ich auch schon mal was gehört. Der soll sehr, sehr schön sein. Die Donau ist ja sowieso auch ein sehr breiter und großer Fluss, also der ist ja auch sehr imposant. Inwieweit habt ihr euch denn dann vorbereitet auf diese Radreise? Was habt ihr euch ein neues Fahrrad gekauft
jeweils? Ja, genau. Also wir haben uns Fahrräder neu gekauft, Equipment, diese Taschen, die du dann da links und rechts und vorne dran hängst.
Von Ortlieb?
Ja, genau, Ortlieb, ja.
Ich glaube, an denen kommt man gar nicht vorbei, wenn man sowas machen möchte.
Aus. Wir hatten aber auch einen ziemlich guten Deal bei München Lauf und Mars, so ein Autohändler. Da haben wir dann unser Glück war, dass wir halt wirklich so 2 Monate noch Zeit hatten. Wir wollten halt im Mai los, wenn das Wetter anfängt, gut zu werden. Und dann irgendwann haben wir es gesehen, ich glaube 50% B-Ware, also da war ein optischer Fehler mit, ich habe ihn bis heute nicht rausgefunden. Und haben dann quasi Taschen auch noch, oder ich glaube 55% günstiger bekommen oder so. Also das war auch noch ein richtig guter Deal. Und wir haben viele Angebote abgewartet bekommen, mit Gutscheinen von Globetrottern irgendwie gearbeitet, die wir da zur EOFT irgendwie abgestaubt haben. Also haben natürlich viel gespart, weil du musst auch viel Ausrüstung haben, gerade wenn du neu anfängst, alles ultra leicht.
Wollte ich gerade sagen, also das kostet natürlich auch seine paar Euro.
Auf jeden Fall.
Also auch wenn Fahrradfahren und Fahrradreisen als minimalistisches Reisen gelten, ist die Anfangsinvestition auch nicht ohne. So ein Fahrrad kostet keine 50 Euro auf eBay Kleinanzeigen, sondern deutlich mehr. Und dieses ganze Equipment, auch wenn man 50% Rabatt macht, ist eins vielleicht günstig, aber wenn du halt 4-5 Taschen brauchst, kostet es dann auch
ein bisschen mehr. Ja, eben. Also das ist jedes Hobby, da kann man endlos Geld ausgeben. Und wie gesagt, die Challenge war so ein bisschen dadurch, dass wir neu waren, haben uns wirklich sehr viel belesen und sehr viel zwischen den Zeilen auch gelesen, was jetzt wirklich notwendig ist und was übertrieben ist. Und also das war ein ganz interessantes Kapitel, sich darauf schlau, sag ich mal, vorzubereiten, dass du nicht hier irgendwie arm wirst, weil man wirklich Geld ausgeben kann für solche Sachen. Und dann fragst du dich auch, uns hat es ja von Anfang an schon sehr gut gefallen davor mit dem ganzen Radfahren. Und dann haben wir auch gedacht, okay, machen wir jetzt eine Investition, eine einmalige Investition, kaufen wir uns super neue, gute Sachen oder kaufen wir uns irgendwas Gebrauchtes oder was machen wir, ne? Also wie lange soll das halten? Und das waren natürlich auch Sachen, die man abwägen muss, wo du dann am Ende schauen musst, wie das alles aufgeht. Aber das ging auf und aber wie gesagt, nur durch viel Recherche und abwarten teilweise und was weiß ich, Angebote reinholen online. Wir hatten Zelt irgendwie, haben wir auch nochmal irgendwie 200 Euro günstiger bekommen bei einem niederländischen Anbieter und so. Also da konnte man schon, ich meine, so ist es online, du kannst halt sehr viel recherchieren und schauen, wo es am Ende am günstigsten ist, ne?
Ja. Eigentlich darf man da einfach nicht bei Amazon, also bei Amazon darf man anfangen, aber
genau,
nicht
genau.
Amazon ist ja oftmals eins der teuersten Anbieter, nur wir sind oftmals einfach zu faul.
So sieht's aus.
Ich habe gestern wieder so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo, also ich meine, ich weiß das und ich sage das auch immer wieder und trotzdem höre ich dann nicht selbst auf mich und sage und schau dann immer trotzdem bei denen, weil es schnell geht und einfach ist und solche Sachen. Und ein Mikrofon kostet dann halt irgendwie mal die Hälfte bei einem anderen Anbieter, wo es halt 2 Tage länger da braucht für die.
Das ist es. Stundenmentalität, ne? Das soll dann am nächsten Tag da sein und so schnell wie möglich.
Ja, weil wir einfach alle keine Geduld haben. Aber du hast Geduld, das hat man ja jetzt gesehen. Du hast ganz viel Zeit gehabt und auch sehr viel recherchiert. Und auf was für einen Fahrer seid ihr dann am Ende zu, welches habt ihr euch?
Ja, wir haben VSF, Fahrradmanufaktur aus Oldenburg oder Norddeutschland, irgendwo da oben kommen die her. Also wir haben halt wirklich die Wahl gehabt zwischen solchen, ich sag mal 0815 Rädern, wo wir dachten, die würden ausreichen. Aber irgendwie haben wir uns dann, wie gesagt, dafür entschieden, dadurch, dass wir dachten, es wird eine längerfristige Sache, eine Sache, die wir öfter machen, haben wir uns dann für VSF entschieden. Das ist auch eine Rad- oder eine Marke von Rad- oder Reiserädern, Trekkingrädern, die sehr gutes Stahlrahmen. Ja, und nicht bereut. Also wir haben danach noch eine Reise gemacht von Lettland nach Deutschland am Ostseeküstenradweg und hier in Meppen und auch Bayern noch viel unterwegs gewesen mit dem Rad. Also beste Investition gewesen. Man hätte auch jetzt noch Koga nehmen können, das ist eine holländische Marke. Das ist nochmal sehr viel leichter, dadurch besticht es, aber das kostet dann auch nochmal um einiges mehr, ne?
Ja, also Fahrräder sind sehr teuer. Willst du erzählen, wie viel du da
bezahlt hast? Ja, genau. Also wir haben 1.300 pro Rad bezahlt, dadurch, dass wir beide gekauft haben. Also es war Basti, ein Händler aus München. Der hat sich jetzt auch selbstständig gemacht, ein sehr cooler Typ. Beziehungsweise kommt aus Berlin, ist dann in München gegangen und hat uns da auch nochmal, ja, ich nenne ihn mal so Händler des Vertrauens, ist er wirklich geworden. Er hat uns da auch nochmal super Sachen noch dazugegeben. Also diese selbst Fahrradschlösser kosten auch mal etwa 60 Euro, wenn du gute haben willst. Die gab es da noch dazu, dann gab es noch so ein Navi dazu. Also da hat er uns einen guten Deal gemacht, weil wir halt auch gesagt haben, komm, wir holen dir ein paar Sachen bei dir und hol das alles für 2 Personen. Und ja, also das war ein guter Deal, ein guter Kontakt, den wir da gefunden haben.
Genau. Alles gut, weil also Fahrräder sind an sich sehr teuer, habe ich jetzt durch diesen Handelsstreit zwischen USA und Europa herausgefunden, da habe ich mal eine Doku gesehen, dass auf Fahrrädern Strafzölle gibt, weil es gibt wenig oder gar keine chinesischen Fahrräder auf dem europäischen und deutschen Markt, weil dieser Industriezweig quasi mit Strafzöllen belegt ist und geschützt wird und weshalb diese Fahrräder, die wir haben, alle so teuer sind und du keine, wie du ja sonst auch überall hast, ja immer irgendwie chinesische Ware irgendwie dazwischen. Bei Fahrrädern ist das aber in Europa ein bisschen schwerer.
Ja, das glaube ich. Aber das wusste ich auch nicht. Interessant, ja.
Ja, weil wenn du in anderen Ländern oder so weiter schaust, dann da kriegst du halt so ein Fahrrad, wofür du halt jetzt 1,3 bezahlt hast, kriegst du vermutlich so für 400 oder 500 außerhalb der EU. Aber hier halt eben nicht, weil das ein recht großer Industriezweig in Europa halt immer noch ist, der viele Arbeitsplätze beschäftigt. Fand ich auch sehr interessant, wusste ich auch nicht.
Ja, das war auch schon...
Ja, erzähl.
Ich habe vorher in Holland mehrere Jahre gelebt und da ist es natürlich Fahrradfahren, ne? Eine ganz andere Hausnummer und da
hast du dafür ein
Fahrrad bezahlt, also auch minimal, ne? Auch Gebrauchträder. Das ist schon ein Unterschied zu Deutschland und da musste man natürlich auch zweimal hingucken, was man sich dann am Ende kauft.
Ja. Wie viele Kilometer habt ihr am Ende zurückgelegt für eure Tour?
Also 2.500 Kilometer waren es insgesamt, glaube ich, ja. Ein bisschen drüber, irgendwie so.
Seid ihr von München quasi, ihr seid von München direkt losgefahren?
Nicht ganz, also dieses Stück Passau-Wien ist so das beliebteste. Also es geht halt quasi bei Ulm ungefähr los, da ist der Ursprung der Donau. So ein Stück deutsche Donau führt dann bis nach Passau und dann Wien. Und das ist aber so das meistfrequentierteste Stück des Donauradwegs. Und das wollten wir uns sparen, weil es halt auch sehr massig mit Leuten, Gruppen, alten Leuten und Interessen, also verschiedenen Interessen, Gruppen an Radfahrern frequentiert ist. Und da haben wir uns gedacht, ja komm, wir fahren einfach in Wien los, sind dann von München nach Wien mit dem Zug gefahren und sind da quasi gestartet. Das Lustige war, wir sind angekommen in Wien, ich glaube nachmittags. Und normalerweise guckst du dir so eine Stadt an, wir waren beide auch noch nicht da. Aber wir hatten so Bock, einfach nur in die Pedale zu treten und sofort zur Donau zu fahren. Wir sind schnell durch die Innenstadt durch, haben uns jetzt wirklich nichts groß angeguckt. Das war ein ganz interessanter Moment. Und haben, weil es ist schon eine mächtige Stadt und man kann wirklich viel sehen. Und wir hatten einfach nur Bock, da uns zu dieser Donau zu kommen und endlich loszulegen, weil wir halt auch wirklich, das, ich glaube, wie gesagt, seit Februar, im Mai sind wir dann los, also diese Zeit, wo wir dann wussten, es geht dahin, saßen wir so auf heißen Kohlen, Augen haben immer geleuchtet und dann, als wir dann da waren, haben wir gesagt, so jetzt los runter zur Donau, los geht's. Ne?
Ja, ja, Wien ist dann
eben, immer noch eben, da. Eben, kannst du immer noch mal hinfahren, genau.
Ja, ja, ja. Ja, kann ich verstehen. Also mir geht das auch so. Ich möchte dann einfach los, ich möchte dann einfach starten. Ich habe dann auch keine, also ich habe sowieso wenig Geduld, muss man dazu sagen. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich denke, der eine oder andere auch. Aber ihr seid dann von Wien bis ans Schwarze Meer gefahren?
Nicht ganz. Also der Plan war eigentlich, wir wollten so den Donauradweg bis Bulgarien fahren, dann runter nach Sofia. Da wollten wir dann noch ein paar Freunde von mir besuchen. Und von Sofia nach Athen, da wohnt auch noch ein Kollege von mir. Alles aus dem Studium damals, sehr viele Leute, also internationale, die dann auch wieder in ihre Länder zurückgegangen sind. Und war das Endziel, war quasi den Panos, den Kollegen unten in Athen zu besuchen. Ne? Und da konnte man dann runter über den, ich glaube, Europhilo 13, wenn ich mich irre, ich weiß nicht mehr genau, ob es der war oder 11, ist auch egal. Auf jeden Fall war das erstmal so das ultimative Ziel. Und in Sofia haben wir dann komplett die Reiseroute geändert, weil so viel passiert ist zwischendurch. Also ja, das ging eigentlich los, wie gesagt, jetzt mal nochmal im Schnelldurchlauf, dass wir halt so lange in einem neuen Lieblingsland von uns in Serbien abgesackt sind, ne, hängen geblieben sind, weil es uns so gefallen haben, die Leute waren so super freundlich, Gastfreundschaft war Hammer und
das höre ich so echt, oft in letzter Zeit.
Also Wahnsinn, wir waren so überwältigt, wir waren noch nie da, wir hatten auch, der Trick war auch so ein bisschen, dadurch, dass wir halt kein großes Bild von dieser Reise hatten, dadurch, dass wir halt irgendwie noch nicht da und da waren oder ein paar unterwegs waren, hatten wir auch keine Erwartungen. Wir haben, das war, glaube ich, so der ganze Trick. Also man war jeden Tag wieder so, wow, du saßt abends im Zelt und hast gedacht, Hammer, dieser Tag war ja so geil. Also was heute schon wieder alles passiert ist, wen wir kennengelernt haben, was wir gelernt haben, Hammer. Und am nächsten Tag sitzt du im Zelt abends, erzählst das Gleiche. Du denkst, es kann nicht noch besser werden und das hat dich durchgezogen. Also Wahnsinn. Ja, und dann, wie gesagt, hatten wir dann anstatt 3 Wochen in Serbien, waren wir 2,5 Monate da. Also natürlich sind wir da Fahrrad gefahren, wir sind hängen geblieben bei Leuten, haben dann, es war ziemlich heiß auf dem Balkan, also das, was hier ist, der Sommer ist da unten, sag ich mal, eher so Standardminimum, da waren es wirklich oft über 40 Grad, 45 Grad und dann macht das Fahrradfahren irgendwann, geht dann, ich sag mal, geht einem auch an die Grenzen. Und dann haben wir zum Beispiel 3 Wochen an so einem super schönen See, so ein kleines Apartment gemietet, da Urlaub gemacht, haben eine Katze adoptiert, die wir da gefunden haben, so ein Straßenkätzchen, was irgendwie die Mutter war, glaube ich, überfahren worden. Also ganz viele Sachen sind da irgendwie zusammengekommen und dann hat sich das immer so durchgezogen. 3-4 Tage hier abhängen, da abhängen. In Belgrad waren wir beide krank, beziehungsweise ich war krank und hatte eine, wie heißt das, Dehydration. Also zu wenig getrunken die ganze Zeit, weil ich auch nicht durstig war, groß. Ich wusste natürlich, Junge, du musst mehr trinken, aber irgendwie vergisst man es dann auch immer. Ja, und da hat es mich dann zum ersten Mal heimgesucht. Dann lag ich, glaube ich, eine Woche komplett im Hostel flach und das war nicht schön. Also das wünsche ich keinem. Das war kein.
Also du hast also dehydriert. Also du hast nicht genug Flüssigkeit aufgenommen und zu viel halt verbraucht und entsprechend hat dein Körper dich dann irgendwann schlapp gemacht und hat gesagt, so, jetzt nicht mehr weiter.
Genau.
Jetzt brauche ich
Zeit mehr. Und das war ein Erlebnis. Aber so hat sich halt die Zeit zusammengeaddet und am Ende.
Ist das quasi ein, ist das wie, aber wie, ich will da eben ganz kurz, weil ich mich interessiert, dieses sind, also wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also hat der Körper dann quasi, du hast keine Kraft mehr gehabt?
Dir flöten, du warst irgendwie komplett schlapp, jede Sache, die du normalerweise machst, Routine, also Handgriffe, die Energie fehlt einfach und dann kam eins zum anderen, so ein bisschen wie Grippe, also oben, unten, überall kommt's raus, du hängst über dem Klo und 24/7, ne? Also das war schon krass und du verlierst halt wirklich auch so die Konzentration, sag ich mal. Ne? Also selbst wenn du irgendwie die ganze Zeit im Bett liegst, es wird alles sehr, sehr mühsam. Alles Gedanken oder wenn du mal zum Supermarkt gehen musst oder so. Es ist noch egal.
Und das ist so schnell gegangen, wie es gekommen ist, oder musstest du da halt da Medikamente und irgendwelche Dinge?
Ich bin dann zum Supermarkt gegangen. Also ich habe auch kurz wieder zum Doktor gehe, aber dann dachte ich mir, ja gut, ich habe festgestellt, was es ist, habe es online recherchiert, beziehungsweise war dann auch nicht schwer.
Genau. Dr. Google hat geholfen.
Ich bin in der Apotheke, habe mir da so ein bisschen Zeug geholt. Aber das war dann auch ausgesetzt. Aber sie sagte auch, klar, du kannst jetzt zum Arzt gehen, aber im Endeffekt reicht es, wenn du das und das nimmst und dann wird es wieder verschwinden. Ne? Und genauso war es. Also das, die letzte, ich sag so ab Tag 5 oder 6, 6 oder 7, ich weiß nicht mehr, hat man sofort den Besserungsprozess gemerkt und du merkst, du kriegst wieder Energie, bist wieder fitter und ja, es knockt dich halt kurz aus. Aber wie gesagt, ich hatte es noch nie gehabt. Aber ich wusste auch, dass es mich immer heimtut, weil mein Problem ist immer das Trinken.
Ja, naja, das, deswegen interessiert mich das hier halt eben so, weil es bei mir halt genauso ist. Ich trinke auch sehr, sehr wenig, viel zu wenig. Ich habe jetzt immer so eine 1 Liter Flasche von uns immer dabei, einfach nur, damit ich halt irgendwie dran erinnert werde, aber selbst die ist nach einem Tag oftmals immer noch dreiviertel voll. Das ist besonders bei Temperaturen wie diesen oder wenn man halt so aktiv ist wie ihr auf eurer Reise und irgendwie Fahrrad fahren und so und dann nichts zu sich nimmt, dann ist das ja, wie du gerade sagtest, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es einem sowas...
Genau. Und wie gesagt, Babs, meine Freundin, hat immer die ganze Zeit getrunken und ich, mein Ding ist einfach, ich bin nicht durstig und ich vergesse es dann auch immer und dann zwingt man sich dazu und dann zieht sich das eine Woche durch und bumm, dann ist da der Kollaps, ja. Aber es war auch sehr heiß, muss man auch sagen. Also wie gesagt, wir hatten da 45 Grad die ganze Zeit und wenn du dann immer unterwegs bist und die Anstrengung hast, dann, wie gesagt, dauert es irgendwann und dann hast du es. Ja. Aber gut.
Ja. Zurück zu eurer Tour und eurer Reise. Also Serbien war der absolute Hammer. Wir springen aber noch mal kurz direkt an den Anfang. Also Wien habt ihr euch nicht angeschaut, ihr seid direkt losgefahren. Und ich möchte einfach mal so die genaue Strecke, die ihr durchgegangen seid, weil dann kann ich punktuelle Fragen stellen. Also ihr seid in Wien losgefahren. Nachbarland von Wien ist die Slowakei. Bratislava liegt direkt da. Seid ihr da?
Genau, also dann von Wien nach...
Von dort aus seid ihr durch die Slowakei...
Richtung Ungarn, Budapest, da oben, die Ecke. Runter, straight durch, also nicht am Balaton oder so, quasi wirklich runter von Budapest südlich. Und da kommt dann jemand die Grenze zu Serbien und Kroatien. Der Hauptweg geht nach Kroatien ab. Unten gibt's aber auch, wie soll man das nennen, Alternativrouten, also mit verschiedenen Farben. Wir haben irgendwie dann uns für Serbien entschieden, weil wir, wie gesagt, auch irgendwie Bock auf das Land hatten und haben auch ein bisschen was gehört. Anstatt direkt in Kroatien reinzufahren, weil da kamen wir später auch noch hin. Sind dann oben im Norden, haben wir Serbien geentert. Und sind dann quasi auch wieder immer noch gerade runter, bis es dann irgendwann links Richtung Belgrad ging, Novi Sad, falls ihr das was sagt. Und da haben wir nochmal, okay, da haben wir nochmal so einen Abstecher nach Kroatien gemacht. Ich glaube nur 3-4 Tage, dass wir da gewesen sind. Das war eine ganz schöne Weinregion. Ganz, ganz nett. Und so ein Weinkeller, oh ja, das war auch ganz toll. Ilok heißt die Kleinstadt, oder ist sogar ein Dorf. Aber sehr viel Wein kommt aus der Region. Und dann waren es wirklich mörderische Temperaturen. Und dann sind wir in diesem Weinkeller ganz unten runter. Und oh, war das geil. So schöne Klimaanlage im wahrsten Sinne des Wortes. Es war schön kühl. Und ich glaube, da haben wir dann eine Dreiviertelstunde oder so ein bisschen Weintasting gemacht. Und als wir wieder hochkamen, ich dachte, mich trifft der Schlag. Das war so ein Unterschied von der Hitze. Also von
da knallt der Wein nochmal mehr.
Genau. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, Richtung Novi Sad und Belgrad, so Höhe oder der Norden von Serbien gerade durch, bis man dann irgendwann Djerdap Nationalpark ist, so ein ganz schöner Nationalpark in Serbien, da dann reinkommt. Sehr viel Höhenmeter haben wir da gemacht, 1000 Höhenmeter teilweise am Tag. Das war auch sehr krass. Und da
1000 Höhenmeter am Tag mit dem Fahrrad.
Ja, das haben wir auch so nicht geplant. Also das hat sich auch lustigerweise zufällig ergeben, und zwar war...
Aber bis dahin wart ihr quasi so fit, dass das ging.
Wir haben auch dann immer wieder Pausen gemacht. Also wir hätten natürlich jetzt hier straight durchfahren können, wie wir so manche da getroffen haben. Die hatten natürlich auch eine begrenzte Zeit. Aber wir haben gesagt, komm, das soll jetzt hier, der Weg soll das Ziel werden. Ne? Also die Destination, die Donau wird zur Destination, der ganze Weg, das ganze Erlebnis, das wollen wir ruhig angehen, weil A, wir haben die Zeit und B, wenn wir jetzt schnell, oder ich sag mal, schneller wieder zu Hause sind, denken wir, na toll, hätten wir da mal ein bisschen mehr Zeit verbracht, hätten wir das nochmal geguckt oder angeschaut. Und also wir haben es einfach auch ein bisschen ruhig angehen lassen. Also wir sind teilweise, ich sag mal, im Durchschnitt sind wir so 70 Kilometer am Tag gefahren. Aber es gab auch Zeiten, wo wir wirklich teilweise 40 gefahren sind. Also wie es halt sich so ergeben hat, wie das Wetter war und wen wir getroffen haben. Ganz unterschiedlich, ja. Mhm.
Und dann seid ihr aber von dort aus quasi auch dann
genau,
schnell runter nach Bulgarien, oder? Serbien hat
genau, eine Grenze zu Bulgarien. Und wir haben dann kurz vorher, am Ende von der serbischen Zeit, sage ich mal, noch ein Pärchen getroffen, Kelly und Paul. Sie kommt aus Kanada, er aus England. Er ist auch so ein Adventure-Blogger, also ganz cooler Typ. Und die haben sich auch damals irgendwie schon Kanus gebaut, sind in Kanada, nicht Kanus, Hausboote, so Flöße quasi, selbst gebaut, haben sich da irgendwie dann über die ganzen Flüsse in Kanada sind drüber gescheppert, in mehreren Monaten. Also ganz, ganz große Abenteurer. Die haben wir da kennengelernt, sind eine Woche mit denen gefahren. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis, weil man auch mal, wie gesagt, man lernt Leute kennen, man isst viel zusammen, aber es ist auch schön, wenn du dann auch mal ein paar Abschnitte mit Leuten machst, die dann besser kennenlernst, so ein bisschen ein paar mehr Tage unterwegs. Ich glaube, wir waren 7, 8 Tage unterwegs. Es war eine schöne Abwechslung zu dem, was wir sonst so hatten, dass man immer so Leute für 2, 3 Tage kennenlernt. Und auch vor allem so Gleichgesinnte. Ja, genau. Hm. Dann ging es halt mit denen noch rüber nach Bulgarien. Und da war auch ein ganz interessantes Erlebnis. Wir waren dann in Wedin. Das ist die ärmste Stadt Europas, Statistik. Aber sehr interessant. Also gerade mit der ganzen Geschichte von damals, also Kalter Krieg und so, viele Denkmäler. Und da haben wir uns dann abends nochmal an die Donau gesetzt. Der Donau ist irgendwann der Grenzfluss. Das heißt, du siehst auf der anderen Seite immer ein anderes Land. In diesem Falle war es Rumänien. Und da hatten wir auch so einen Blutmond, wie wir ihn jetzt hier hatten vor ein paar Tagen. Und der war, und das war so blöde, weil mein Handy-Akku war leer, mein GoPro-Akku war leer. Ich habe es einfach aufgeladen. Wir wollten einfach nur was essen gehen. Und dann sitzen wir da, Babs natürlich ihr Handy auch zu Hause gelassen. Und wir sehen diesen Blutmond so riesig. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen, wie er hinter der Donau so untergeht. Also so ein symbolischer Moment, Fotoaugenblick, sage ich mal, wo wir kein Foto von haben. Natürlich nur die Erinnerung, aber das war auch nochmal ein ganz emotionaler Moment irgendwie, ne? Weil wir es auch noch nie gesehen hatten. Wir wussten gar nicht, dass er kommt, also hatten es auch nicht auf dem Schirm. Und auf einmal steht er da vor dir und du denkst nur so, wow, also Hammer, Hammer Schauspiel.
Ja, aber das macht doch irgendwie das auch, ich finde, also ich verstehe das, was du sagst, aber andererseits, weil ich das auch sehr wenig lebe und erlebe, weil ich meine Kamera halt irgendwie immer dabei habe, du erlebst es ja nochmal viel intensiver, du kannst diese Geschichte jetzt viel intensiver erzählen, stimmt, weil genau, du sie also vergessen hast.
Das ist
die
Story der Story quasi, ne? Das stimmt schon. Ja, und es ist noch ein besonderer irgendwie, weil du von einem ein Foto hast und das summiert sich und diese Momente sind halt nochmal rasend.
Es wäre halt auch nur ein Foto von vielen gewesen und da so ist es jetzt ein besonderer Moment gewesen. Das ist das, was, also ich finde, bei uns ist halt auch noch ein Teil des Jobs und so, diese Geschichten halt irgendwie aufzunehmen. Aber ich muss auch oft sagen, also ich muss mich immer zwingen, die Dinge halt auch mit meinem eigenen Auge wahrzunehmen, statt nur durch das Objektiv oder durch die Kamera, weil wir sind halt einfach so gewohnt, so, oh, da. Kamera, Handy raus oder Kamera rauf, Foto machen und so weiter und so fort. Ich finde, das sind solche Momente, die du halt einfach nur für dich wirklich in dem Moment erlebt hast, wo du auch sowieso nichts anders machen kannst.
Auf jeden Fall. Es ist auch interessant, besonder. Weil damals, also wann war das? 2006, 7, 8, also so bis 2007, bis 2010 habe ich meine Kamera damals auch, das waren ja noch ganz andere Zeiten, da gab es die ersten Digitalkameras oder so. Man hat lange nicht so viele Fotos gemacht, Handy gab es noch gar nicht, Smartphone, beziehungsweise nicht in der Masse. Da habe ich 3 Jahre, 4 Jahre lang meine Kamera mal bewusst nicht mit auf Reisen genommen, weil ich einfach auch mehr im Moment leben wollte, was ich einerseits total toll fand, weil die Erinnerungen heute noch so frisch sind. Andererseits fehlen halt wirklich einem der Blüte der Jugend, sage ich mal, auch so diese, also
genau. Ja, die Bilder von früher, genau, diese Erinnerung, die man quasi durch ein Bild wieder hervorhebt.
Gewesen, das war halt auch wieder so ein anderes Extrem. Also gerade auch, wenn du dann als Blogger irgendwann, also Blogger wirst und dann denkst, du könntest ein paar Geschichten von früher noch so aufschreiben, auffrischen und hast keine Bilder dazu, Pech. Aber wie gesagt, ich bereue es nicht, es war eine super schöne Zeit und von daher passt das auch.
Ja, das stimmt, ich weiß, was du meinst. Aber weißt du, hättest du dann Bilder gemacht, dann hättest du wahrscheinlich irgendwie alle Bilder auf einer Festplatte und die wäre dir irgendwann runtergefallen. Genau, und dann hättest du auch nicht.
Denkst, die Qualität von früher war nicht gut, willst du dann auch nicht irgendwie zeigen oder so oder online stellen.
Richtig, also deswegen hast du diese Momente halt nochmal intensiver erlebt. Das ist auch ganz gut. Wir zurück nach Bulgarien zu diesem Blutmond. Ihr seid dann quasi nach also Sofia.
Das war auch noch eine ganz interessante Geschichte. Und zwar gibt es diesen Gerdap 1. Das ist ein Staudamm, der wurde in den 70er Jahren gebaut, damals der weltgrößte, als Kraftwerk quasi. Ne? Und den hatte ich vorher, also vor der Reise schon mal so recherchiert. Der ist mir immer wieder auf Bildern begegnet. Und da habe ich so gedacht, das wird total symbolisch, wenn ich da irgendwann vorstehe oder wir da vorstehen. Und dann standen wir davor. Das war für mich echt so, boah, wir haben es echt geschafft bis hier. Vor ein paar Monaten habe ich mir das noch bei Google Bilder angeguckt und jetzt stehen wir hier. Und da war dieser Moment, wo wir halt noch mit Kelly und Paul unterwegs waren. Die wollten runter nach Bulgarien und wir wollten aber über den rumänischen Teil erst fahren und später nach Sofia fahren. Also da waren keine Interessenkonflikte. Und dann irgendwann haben wir uns aber irgendwie gedacht, ach, das war eine so eine schöne Zeit und das wäre jetzt auch blöd, wenn wir uns hier trennen, weil lustig war auch, dass dieses Kraftwerk, wir hatten schon auf dem Schirm, dass es kommt, aber auf einmal war es da, also viel früher als geplant. Ich glaube, wir hatten erst 2 Tage später nämlich gerechnet, weil ich die Karte auch nicht mehr ganz im Kopf hatte. Und dann stehen wir da und dachten nur so, oh fuck, ja, jetzt müssen wir, oder ich möchte hier hoch oder wir und die fahren runter. Und ja, wir haben uns dann irgendwie, ich glaube, in 2 Minuten haben wir uns dann irgendwie so verabschiedet, aber dann haben wir in letzter Minute gesagt, komm, weißt du was, scheiß drauf, wir fahren runter mit euch, fahren noch ein bisschen an der Grenze lang, beziehungsweise in Bulgarien lang und nicht Rumänien. Und ja, das entwickelt sich einfach, da ist man spontan und da muss man schnell Entscheidungen treffen. Und das war auch super, weil dann sind wir halt immer noch ein Stück mit denen gefahren, hatten noch eine tolle Zeit. Und dann irgendwann haben wir uns dann auch getrennt da unten, weil die eine andere Route eingeschlagen haben. Also das war nochmal so ein symbolischer Moment mit diesem Staudamm, wie man dann doch einen anderen Plan auf einmal einschlagen kann. Ne? Genau.
Ja. Ja, aber solche Geschichten, ich finde, das sind immer die besten Geschichten, weil das danach entsteht einfach noch so unglaublich viel mehr. Also wir waren ja letztens irgendwie in den USA unterwegs. Eine Woche haben wir irgendwie Städte und Hotels gemacht und ich fand das total schrecklich und ich finde Stadt sowieso irgendwie immer sehr, sehr anstrengend und es war, in den USA ist so teuer. Und dann haben wir uns für eine Nacht mit Freunden getroffen, die da gerade mit dem Auto unterwegs waren. Und aus einer Nacht wurde dann 2 Nächte. Und dann hieß es immer so, aber morgen fahren wir dann da und dahin. Wir wollen ja noch das und das sehen. Und dann wurde eine 3. Nacht. Nee, aber morgen fahren wir dann da und da, wo wir wollen jetzt auch wirklich. Und dann wurde eine 4. Nacht.
Ja, und irgendwann aber das passt einfach. Woche in dem Moment ist es einfach der richtige Weg, sag ich mal, die richtige Zeit. Ne?
Ja, absolut. Und das, was du dann erlebst, ist dann auch nochmal unbeschreiblich und auch nochmal viele, viele tolle Geschichten. Was habt ihr in Bulgarien alles gesehen? Wenn ihr von Rumänien hochgekommen, runtergekommen seid oder da an der Grenze, seid ihr dann über Plovdiv,
Richtung Sofia? Also das war so die erste Stadt oben, was ich gerade sagte. Da sind wir runtergefahren nach Bulgarien und da haben wir dann auch dann zum ersten Mal den Zug genommen. Also da hat sich ganz viel geändert, weil 2,5 Monate in Serbien den Zeitplan natürlich auch komplett über den Haufen geworfen haben. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, hier wird's mega hügelig, es war mega heiß und wir sind davor ja auch schon so viel hoch und runter und mit den Taschen, also du hast wirklich irgendwie 20 Kilo Gepäck am Fahrrad und dann 45 Grad, das ist nicht cool, wenn du das über mehrere Wochen oder so machst. Und dann haben wir irgendwie gesagt, komm, weißt du was, wir nehmen jetzt mal den Zug, steigen mit dem Fahrrad in den Zug, waren, ich glaube, 1-2 Stunden, nicht mal eine Stunde oder was, nach Sofia, weil die Energie war erstmal raus und wir wollten erstmal uns neu sortieren, waren dann in Sofia, haben da noch eine Kollegin von mir getroffen, aus dem Studium damals und haben da dann, glaube ich, eine Woche abgehangen. Superschöne Stadt, wir waren in einem viel alten Kinos von kommunistischer Zeit und also ganz toll. Aber da war dann immer noch klar, okay, pass auf, der Plan muss sich jetzt ändern, weil wir können jetzt über Thessaloniki nach Athen fahren, zu meinem Kollegen da, den wir treffen wollten, oder wir machen was ganz anderes. Wir waren wirklich komplett lost und wieder offen für alles, weil wir hatten, glaube ich, nur noch, in Anführungszeichen, 4 Wochen oder so, oder 3. Und wir haben gemerkt, okay, wenn wir so mit diesem Tempo weiterreisen, wie wir jetzt reisen, kommen wir nie an. Und dann hatten wir, glaube ich, die Option, wir könnten das zum Donaudelta machen, also quasi einfach den Donauradweg weiterfahren zum Delta. Wir könnten über Thessaloniki nach Athen, der Originalplan, oder aber über Rumänien machen, weil Rumänien hat uns beide auch noch total gereizt. Da habe ich in Sibiu auch noch vom Studium damals Freunde, die ich auch immer noch mal besuchen wollte. Und das Land war auch irgendwie so ein Bedürfnis, sag ich mal, so ein Sehnsuchtsort. Und dann saßen wir am Bahnhof.
Sibiu ist Dracula, ne? Die Schlösser, Sibiu.
Und das war dann ganz interessant. Wir saßen dann am Bahnhof und hatten dann auch überlegt, okay, wir müssen jetzt erstmal mit dem Zug hier raus, weil das ganze Gebirge, die müssen jetzt ein bisschen die Fahrräder reinpacken und irgendwo hin. Zu den, einer dieser 3 Destinationen. Und dann hatten wir 3 Züge. Einer fuhr quasi nach Ruse, also wieder zum Donauradweg und Richtung Bukarest. Einer fuhr nach Thessaloniki und der andere fuhr nach Varna. Varna haben wir auch nochmal kurz, da war ich auch schon damals 2-3 Mal. Ob wir einfach nochmal an den Strand fahren. Genau, war einfach mal zum Strand fahren.
Direkt am Schwarzen Meer.
Alle 3 Züge fuhren innerhalb von einer Stunde oder Abstand von einer halben Stunde oder was ab. Und das war wirklich, also da hätte alles passieren können an dem Tag. Am Ende haben wir uns entschieden für Bukarest über Rusa, also wir sind über Rusa nach Rusa, das ist die Stadt an der Grenze von Bulgarien zu Rumänien im Norden, hier von Varna. Da standen wir dann auch wieder auf dem Donauradweg kurz und haben wir auch gedacht, fahren wir jetzt weiter zum Donaudelta, das macht ja auch Sinn, aber das Initialproblem war eigentlich die Rückreise, wie wir die organisieren, weil das ging halt immer weiter vom Zeitpunkt her in Richtung Rückreise und das Problem war gerade, das war 2015 im Sommer, da war die Flüchtlingskrise ja riesig und deswegen haben wir uns auch gegen Athen entschieden, weil da unten sich der ganze Verkehr natürlich auch krass gestaut hat mit den ganzen Leuten, die hoch wollten, die Züge waren voll, die Züge sind nicht mehr gefahren, in Budapest war dann auch Schluss, also das war auch eine Entscheidung, die damit zu tun hatte. Und von Rumänien bzw. von Sibiu haben wir halt einen Nachtzug gefunden vorher, wo wir halt easy dachten wir, komme ich später auch nochmal kurz drauf, nach Hause fahren könnten. Und das war halt auch vor allem die Primärentscheidung, dann über Rumänien zu fahren, dass wir halt am Ende auch einfacher nach Hause kommen und nicht ihr Leben blaues Wunder erleben da unten, wie wir dann am Ende fliegen, fahren, wie auch immer nach Hause kommen. Ja, und dann waren wir in Rumänien.
Also ihr seid dann also in Sibiu.
Genau, also wir sind da, quasi
von Rus nach Bukarest da angeschaut.
Bukarest sind dann hoch nochmal in die Berge. Genau, wir sind durch Bukarest gefahren. Wahnsinnig.
Wie hat euch Bukarest gefallen?
Richtig toll, aber auch sehr kontrastreich. Also gerade mit der ganzen Armut, die du da auch siehst und also viertelbedingt und der krassen pompösen Gebäude. Also
Ich fand, der hatte dieses Wahnsinns-Monument, also nicht Monument, sondern dieses Staatsgebäude. Ist das Parlament oder?
Ja, also, Wahnsinn,
ich weiß nicht,
also
das ist, aber das ist ja ein gigantisches Ding. Ich finde, das passt aber einfach überhaupt nicht in das ganze Bild von Rumänien, weil Rumänien ja eigentlich ein sehr armes Land ist und auch Bukarest fand ich auch eine recht arme Stadt, die mich jetzt also mich persönlich jetzt nicht so mega umgehauen hat, aber dann stehst du halt vor diesem Ding, was einfach so pompös ist und so gigantisch, natürlich auch von einer anderen Zeit. Aber
das passt einfach nicht da rein. Ob du da mal was Mazedon? Da ist ja auch, da haben sie jetzt wahnsinnig investiert und wahnsinnig Gebäude hochgezogen, die halt überhaupt nicht passen, über die auch oder da auch demonstriert wird von der Bevölkerung. Das Geld hätte viel besser investiert werden können in die Menschen, sag ich mal, oder in Entwicklung, Infrastruktur und Entwicklungshilfe. Und stattdessen bauen die halt diese riesigen Gebäude auf. Ja, und viele Kontraste immer wieder. Also Wahnsinn, was du da siehst, auch wenn du dir dann mal Gedanken machst über Kapitalismus und Sinn und Logik dahinter und Macht und was weiß ich, was alles damit drinsteckt. Ja, das war ziemlich krass. Ja, ja und von da sind, ja, sorry. Ja, genau, und dann waren wir da nochmal ein paar Tage da.
Nee, erzähl weiter.
Von mir besucht. Mit ihrem Freund, die da wohnen, die haben uns dann zum Glück auch noch in die ganze Stadt aus der einheimischen Perspektive gezeigt. Das war auch immer auch so ein Vorteil durch die ganzen Kontakte von früher, dass du Leute triffst, die dir dann ihre Stadt mit den Augen oder aus ihren Augen zeigen, also da erfährst du nochmal viel mehr. Das war ganz toll. Und von da sind wir dann hoch ins Gebirge gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, warte mal kurz überlegen. Sinai oder sowas ähnliches? Sinai, genau.
Ja, genau. Sinaia ist ein Ort in Rumänien. Sinaia ist Bran Castle, genau. Glaube ich.
Nee, da waren wir leider nicht mehr.
Genau. Also, Brasov. So was war denn auch in Brasov?
Und waren dann da ein paar Tage und bevor es quasi nach Sibiu Hermannstadt ging, weil das war quasi so die Endstation oder die vorläufige Endstation, das Ende der Reise. Und ich muss sagen, also wir haben es echt nicht bereut, dass wir dann Rumänien am Ende gemacht haben, weil die Natur, du warst ja dann auch schon mal da, wirklich Hammer da oben. Also alles noch sehr unberührt, die Leute auch freundlich, auch anders als zuvor in Serbien oder Ungarn, da wieder auch andere Speisen, andere Küche, andere Traditionen. Es ist interessant zu sehen, wie zum Beispiel auch die Donau so als roter Faden durch die Region fließt und an dem Fluss, wie sich Küche und Tradition vermischt, anders wird, gleich ist teilweise. Aber umso weiter du östlich kommst, wie es oder weg von einer Grenze, wie es dann auch wieder ändert. Also ganz, ganz interessant, wie der Fluss auch alles.
Was mich auch total fasziniert an Rumänien ist die Sprache, die so anders ist als alles andere drumherum.
So ein bisschen, ja, ist auch so ein bisschen ein russischer Touch vielleicht. Aber
Genau, also Serbisch und Bulgarisch ist, finde ich, ein bisschen ähnlich, und aber Rumänisch ist ja irgendwie so ganz anders. Also ich weiß gar nicht, ob das auch so eine lateinische Sprache ist. Zumindest hat sich das angehört, aber das weiß ich jetzt nicht. Also ich jetzt glaube irgendwas.
Ja, und dann irgendwann war Nähermannschaft. Ja, ja, sorry. Das war letzte Stopp.
Und dann also war Hermannstadt, so
das Drama war dann quasi letzte Stopp. Damals war ich vom Studium mal in Slowenien, da hatten wir so einen internationalen Austausch irgendwie, und haben da halt diese Leute, habe ich kennengelernt, aus Sibiu. Ne? Das waren 5, 6 Leute, und die waren dann jetzt teilweise auch wieder zurück in ihrer Stadt, und dann haben wir uns mit denen getroffen, also auch ganz toll, uns alles gezeigt. Wir haben da war dann noch der Professor von der Uni damals, der hat uns da, ich glaube, 2 Tage kompletten Roadtrip, also hat uns Auto gepackt, hat uns da eine ganze Region gezeigt, total toll. Auch wenn du solche Leute nicht hast, dann bleibt viel aus, glaube ich. Also wir hätten selber so viel gar nicht erfahren und erkunden können oder erlesen können. Ganz andere Perspektive, ja. Und da waren wir dann eine Woche und glaube ich sogar. Und das ging eigentlich so los. Wir wussten, wir konnten von da halt mit dem Nachtzug zurück nach Wien fahren. Nur fuhr der Nachtzug nicht wegen der ganzen Krise. Und in Budapest war halt Stopp. Da war ja dann quasi auch der Hub, sage ich mal, von Osteuropa, wo es weiterging. Und online gab es halt auch nicht wirklich Informationen. Das heißt, wir sind jeden Tag 2, 3 Mal zu diesem Bahnhof gegangen und mit ihnen dann teilweise, weil die Leute auch kein Englisch sprachen, und haben dann halt nach aktuellen Informationen gefragt. Fährt der Zug wieder? Wann glauben Sie, wann fährt der Zug wieder? Und keiner konnte Antwort geben. Und es war echt nervenaufreibend teilweise. Am Anfang war es noch schön, weil wir haben viel gesehen, wir hatten eine gute Zeit, konnten nochmal entspannen. Aber irgendwann sitzt du halt nur noch die Zeit ab. Und so ging das dann wirklich noch weiter. Und dann irgendwann sagte er so, heute Abend fährt der Zug. Ja, super. Dann kam auch schon den Tag davor, oder ich glaube 2 Tage vorher, um diese Uhrzeit der Zug. Dann ging er dahin, ja, hier, die beiden können die Fahrräder mitnehmen. Steht ja eigentlich, dass sie es können und so. Ja, nee, Schaffner sagt, auf keinen Fall Fahrräder mitnehmen. No go. Also nur ihr beide. Wir können auch keine Viererkabine mieten, diese Schlafwagen. Dorms und die Fahrräder dann da irgendwie verstauen. Wir können nur für 2 Personen, 2 Menschen buchen und keinen großen Stauraum. Ne? Und oh, das war ein Drama. Und dann haben wir, es blieb uns nichts anderes übrig. Wir haben dann einfach gesagt, okay, alles auf eine Karte. Wir nehmen die Fahrräder jetzt so gut es geht auseinander, also Reifen ab und Lenker und was weiß ich, haben das dann alles in so, das war auch ein Bild, in so Ikea-Tüten verstaut und schwarzen Säcken und zusammengeklebt, also dann auch für die letzten Leute, die da irgendwie, was weiß ich, ihren Umzug bei 1000 Kilometer planen. Und haben dann, unser Glück war, dass eine Schulklasse an dem Tag auch abends damit gefahren ist, und dann haben wir uns da reingemischt, sind halt so, ich sag mal, da drin verschwunden in dieser Klasse, haben dann ganz schnell unser Abteil aufgesucht, hatten zum Glück niemanden, der in diesem Abteil war, haben die Fahrräder oben auf die Betten gelegt, verstaut, da war dann noch so ein bisschen Stauraum, und haben uns unten hingesetzt. Und dann kam er rein und alles war cool. Und dann hat er aber im letzten Moment nach oben geguckt und hat diese Fahrräder gesehen. Ne? Und dann wollte er uns rausschmeißen. In dem Moment fährt der Zug los. Und dann haben wir, glaube ich, noch 20 Minuten mit ihm diskutiert und gebettelt und was weiß ich, was wir da alles gemacht haben. Bis er dann irgendwann gesagt hat, okay, ich habe keinen Bock mehr. Sprachlich war das auch eine Herausforderung, weil er eigentlich sogar Englisch sprach. Und dann hat er gesagt, weißt du was, okay, ist es okay, nie wieder. Ihr fahrt bis Budapest, danach kann ich für nichts mehr garantieren, weil da kommt ein Schaffnerwechsel. Und sobald jemand in euer Abteil, also in eure Viererabteil hier kommt und da schlafen will, habt ihr ein Problem. Ne? Dann müsst ihr raus. Und zum Glück kam keiner bis nach Wien. Also das war Glück im Unglück, oder wie man es nennen soll. Also das war wirklich die Rückfahrt, die turbulente, dramatische, nervenaufreibende.
Ja, ja. Ja.
Stressiges Ende, genau.
Ja, ja, stressiges Ende. habt ihr euch dann am Ende noch Wien angeschaut oder wart ihr bis heute noch nicht in Wien?
Und hatten dann auch wieder nur das Bedürfnis, okay, weil wir wollten dann noch am Ende September, das Wetter war natürlich wieder super schlecht oben, und hatten dann gedacht, okay, wir machen jetzt noch dieses Stück Wien-Passau, was wir vorher ausgelassen haben, weil jetzt wahrscheinlich auch weniger los ist. Und dadurch, dass wir halt in Hermannstadt auch waren und in Sinaia und sind da so wenig geradelt, weil wir da auch mit dem Zug ein bisschen unterwegs waren, hatten wir so ein Bedürfnis, wieder Fahrrad zu fahren, haben wieder Wien ausgelassen, also uns nicht angeschaut, und sind dann straight, ich glaube, nach Passau haben wir noch in Österreich 1, 2 Leute besucht in Krems, und ja, sind dann quasi, als wir in Passau waren, oder das war auch noch so ein Highlight, wir dachten schon so, das war jetzt das Ende der Reise, jetzt kann es wirklich nicht mehr getoppt werden. Und der letzte Tag war dann so, dann haben wir uns irgendwie ein bisschen mit der Brücke vertan, man fährt ja dann Richtung Passau, Richtung Deutschland immer an der Donau in Österreich lang, Und irgendwann musste ich über eine Brücke, um nach Deutschland zu kommen, beziehungsweise, nee, um in Österreich zu bleiben, sowas, um an dem schönen Stück weiterzufahren. Und diese Brücke haben wir verpasst und dann stehen wir auf einmal an der Grenze, beziehungsweise wussten noch nicht, dass die da ist, weil immer war es so, Grenzpunkte waren immer ganz toll, ne? Also mit dem Fahrrad darüber und goodbye und hey, welcome und was weiß ich, alles total freundliche Schilder und so. Und in Deutschland stehen wir dann irgendwann ganz unerwartet vor so einem ganz kleinen Schild, so Freistaat Bayern. Kein Willkommen, kein Hallo, kein Nix, ne? Und kein Fahrradweg mehr, alles weg. Und